Electrify, der Podcast.
Ein Podcast von Electrify BW, einem Verein für Elektromobilität in Stuttgart. Mit dabei Jana Höfner. Servus, Jana.
Ja. Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie auch zur zweiten Folge wieder einschalten. Das ist ja immer so ein Ding. Die erste Folge hört man sich ja an, wenn man sich fürs Thema interessiert, aber die zweite eigentlich nur, wenn wir richtig gut waren. Es haben viele uns runtergeladen, darüber freuen wir uns. Und es gab den einen oder anderen Kommentar, Jana, unter anderem einen Kommentar, wo nachgefragt wurde, ja, ihr macht ja was zum Thema Elektromobilität, was ist denn eigentlich mit Elektrofahrrädern?
Elektrofahrräder. Ja, fahren auch elektrisch. Ich fahre auch ein Elektrofahrrad unter der Woche. Also wenn ich zur Arbeit fahre zum Einkaufen. Ja, auch das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube, das braucht nicht mehr so viel Überzeugung wie die Elektroautos und Elektromotorräder und Roller.
Trotzdem würde ich sagen, irgendwann sollten wir uns mal, wir haben ja Experten dafür, mal einen Experten einladen, der uns ein bisschen was zu Elektrofahrrädern erzählen kann, worauf man da achten muss, wenn man eins kauft. Es gibt ja unheimlich teure Fahrräder, 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Es gibt aber auch billige für 750 oder 1.000 Euro. Da gibt es dann schon Unterschiede. Da können wir durchaus mal drüber sprechen. Wir wollen es nämlich wirklich nicht komplett ausklammern. Aber du hast es schon richtig gesagt, wir interessieren uns natürlich vor allem dafür, Leute dafür zu überzeugen, auch mal Elektroautos auszuprobieren und Elektroautos ja überhaupt mal auf den Schirm zu bekommen. Jana, wir wollen uns über ein Thema heute unterhalten und das ist ein relativ kompliziertes Thema, möchte ich fast sagen. Und das ist auch ein Grund, warum viele auch sich da abschrecken lassen von der Elektromobilität. Das ist nämlich das Thema Laden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu laden. Es gibt verschiedene Autos, die unterschiedlich laden. Es gibt verschiedene Probleme, je nachdem, wie man lädt. Wir wollen es heute mal ein bisschen aufdröseln, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, wir wollen das richtig aufdröseln, wenn wir was machen, dann aber richtig und wollen einfach mal schauen, was gibt's da für Möglichkeiten, ein Auto aufzuladen und was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lademöglichkeiten. Vielleicht mal ganz am Anfang, es gibt im Grunde zwei Dinge, wie man ein Auto aufladen kann. Einerseits mit Gleichstrom und einerseits mit Wechselstrom. So wie ich das mitbekommen habe oder wie ich das weiß, ist Gleichstrom meistens viel schneller als mit Wechselstrom. Allerdings bei Wechselstrom, da gibt's einfach mehr Ladesäulen bisher. Kann man ja so kurz zusammenfassen. Also Wechselstrom heißt zum Beispiel Schuko-Stecker. Das heißt, ich stecke den Schuko-Stecker ein, das mache ich mit meinem Twizy und dann lädt das Ding. Allerdings braucht mein Twizy dann ein Gerät eingebaut, das aus diesem Wechselstrom wieder Gleichstrom macht, ne?
Genau, weil der Akku funktioniert ja mit Gleichstrom. Der hat einen Pluspol und einen Minuspol. Und Wechselstrom, da wechselt der Pluspol und der Minuspol immer. Deswegen muss man aus dem Wechselstrom Gleichstrom machen. Sonst funktioniert es nicht.
Mhm. Mein Twizy lädt relativ langsam, nämlich mit 2,4 kW. Und da bin ich noch einer der Glücklichen. Die neuen, die laden nur mit 2,2 kW, glaube ich, so um den Dreh rum oder 2 kW. Also relativ langsam. Das dauert dann seine Zeit, bis das kleine Akkulein geladen ist. Aber der Twizy ist nicht der einzige, der mit Wechselstrom lädt. Es gibt auch andere Autos, zum Beispiel der Zoe.
Also mit Wechselstrom können alle Autos laden, grundsätzlich. Da haben alle einen Wechselstromeingang. Die laden auch alle ähnlich langsam an einer Schuko-Steckdose, weil eine Schuko-Steckdose eben nur eine bestimmte Leistung abgeben kann. Und dann sind sie bei 2,5 Kilowatt Dauerbelastung. Das ist schon harter Stress für so eine Steckdose. Dafür sind die nicht gebaut. Die sind dafür gebaut, dass man mal eine Stunde in der Wohnung staubsaugt. Mit höherer Leistung oder man Heizlüfter anschließt und der 2 Stunden läuft. Die sind aber nicht dafür gebaut, um jetzt 45 Stunden lang einen Tesla aufzuladen mit 2 kW.
Jetzt ist es ja so, die Zoe lädt am Wechselstrom, also kann auch am Schuko-Stecker laden, wie übrigens auch, was weiß ich, die großen Autos wie der Tesla. Allerdings, du hast es ja schon gesagt, dauert das ziemlich lang, aber die Zoe kann auch deutlich schneller laden. Und da würde ich aber, bevor wir das nochmal genauer erklären, nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Da gab es nämlich auch nochmal einen Kommentar. Was hat denn der Motor mit dem Laden zu tun? Das ist ja so ein besonderes Konstrukt bei der Zoe, dass der Motor durchaus was mit dem Laden zu tun hat, was bei den anderen Autos ja so nicht der Fall ist.
Ja, da können wir, glaube ich, auch schon mal gleich ein bisschen einsteigen. Also die Zoe kann ja mit Drehstrom laden oder Dreiphasenwechselstrom, um ganz genau zu sein. Das heißt, die muss aus diesem Dreiphasenwechselstrom Gleichstrom machen und dafür braucht man einen Gleichrichter. Das Gerät ist in der Regel sehr teuer, sehr groß und sehr aufwendig. Und Renault hat ein Patent, dass sie den Motor dazu benutzen, den Strom gleich zu richten. Das nennen die Chamäleonlader. Und deswegen ist es beim Renault abhängig vom Motor, wie das Fahrzeug laden kann, mit welcher Leistung. Also die alten Renault Zoes, die bis 2015 gebaut wurden, können mit 43.000 Watt laden. Und die neuen, die ab 2015 gebaut werden und in Deutschland verkauft werden, können noch mit 22.000 Watt laden.
Das heißt, dadurch, dass man eben einen anderen Motor eingebaut hat, geht einfach im Moment nicht mehr. Eigentlich schade. So, das heißt, die Zoe lädt mit Wechselstrom, kann aber nicht mit Gleichstrom geladen werden.
Nein, die Zoe hat keinen Gleichstromladeanschluss. Vielleicht gehen wir gerade noch mal einen Schritt zurück und schauen uns mal, was gibt es eigentlich. Also es gibt drei Systeme eigentlich in Europa auf dem Markt. Das ist das angesprochene Dreiphasen-Wechselstromladen, das der Renault Zoe bis 43.000 Watt kann mit bestimmten Modellen. Und dann gibt es zwei, ich will nicht sagen konkurrierende, aber parallel existierende Gleichstromladesystem. Das ist zum einen das asiatische Shademo-System, das gibt es seit 2010. Und dann gibt es das europäische CCS, das auf dem Typ 2 Mennecke-Stecker aufbaut, also der Standardstecker für Elektrofahrzeuge in Europa. Es gibt dann noch eine US-Version, das auf dem Typ 1 Stecker aufbaut. Das ist der Standardstecker für die USA. Und das sind die drei Ladesysteme, die wir eigentlich jetzt bei allen modernen Elektroautos vorfinden.
Gut, da kommen wir schon wieder auf die Stecker. Das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Also grundsätzlich wollen wir schon mal an der Stelle zusammenfassen. Es gibt den Gleichstrom, es gibt den Wechselstrom. Der Wechselstrom ist für die Leute, die jetzt die Ladesäulen aufbauen, deutlich günstiger aufzubauen als jetzt so eine Gleichstrom-Ladesäule. Also ich habe da schon Beträge gehört, 100.000 Euro für eine Ladesäule für Gleichstromlader. Kommt das hin?
Ja, so viel ist es nicht. Hm. Also mit Erdarbeit, also dann ist da noch ein Trabo wahrscheinlich dabei und ziemlich viel Erdarbeiten. Die Säulen kosten so zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Je nachdem, welchen Mengen man sie kauft und ob man die jetzt von EFASEC kauft oder von ABB. Das Teure ist, aus dem Wechselstrom den Gleichstrom zu machen, in diesen hohen Leistungen. Also die Gleichrichtung ist sehr aufwendig und dadurch ist sehr teuer. Und das macht halt das Gleichstromladen sehr teuer. Der Vorteil ist natürlich, dass nicht jedes Elektroauto ein Ladegerät braucht, weil das Ladegerät am Straßenrand steht.
Und es geht halt auch deutlich schneller, weil eben deutlich mehr kW in die Batterie gepumpt werden können mit Gleichstrom als jetzt mit Wechselstrom. Ausnahme wieder die Zoe, die ja bis zu 43 kW laden kann.
Ja, ich will, also generell zu sagen, Gleichstrom ist schneller als Wechselstrom, kann man im Moment noch nicht sagen. Also Wechselstrom hat bis maximal 43 kW, dann ist auch Feierabend. Mehr gibt dieser Typ 2 Stecker auch von seiner Normung nicht her. Und bei CCS und CHAdeMO sind wir im Moment bei 50 Kilowatt, also es ist ein bisschen schneller, dass es laden kann. Es gibt ein Auto, den Kia Soul EV, der hat CHAdeMO und kann bis 62 kW laden. Aber bei Gleichstrom sind deutlich höhere Leistungen möglich. Also im Moment ist es bis 50 Kilowatt Ladeleistung genormt und CHAdeMO geht jetzt auf 150 Kilowatt und plant auch 350 Kilowatt Ladeleistung. Und bei CCS, die wollen nächstes Jahr mit 350 Kilowatt Ladeleistung kommen, gibt aber eigentlich noch gar kein Auto, das das kann.
Bleiben wir mal bei der Zoe. Die kann ja, wie gesagt, mit Wechselstrom geladen werden. Das heißt, ich kann sie theoretisch problemlos zu Hause in der Garage, wenn ich denn eine habe, laden. Sei es am Schuko-Stecker über Nacht, da kommt halt nicht allzu viel rein. Dann kann ich aber ein bisschen aufrüsten. Das heißt, ich kann dann eine andere Steckdose einbauen lassen, relativ problemlos, dass ich zum Beispiel mit 11 kW laden kann.
Ja, also 11 kW, das gibt eigentlich jedes moderne Haus die Installation her. Bei alten Häusern, also mein Haus, in dem ich wohne, das ist aus den 1930er Jahren. Hier gibt es nur 3x25 Ampere, glaube ich, da wird es eng. Aber was modernere Häuser, 3x16 Ampere, also 11 kW, ist damit kein Problem. Da kriegt man die Zoe, die zwei mit dem kleinen Akku in zweieinhalb Stunden voll, Entschuldigung, und die mit dem großen Akku in etwa 5 Stunden.
So, dann muss man sich ja Gedanken machen, wenn man so ein Auto kauft, wie schnell kann ich damit laden? Nehmen wir zum Beispiel den Nissan Leaf. Der kann ja sowohl Wechselstrom laden als auch CHAdeMO. Das ist also dieser japanische Anschluss. Der ist relativ schnell, 50 kW, das ist ordentlich, gerade weil eben auch der Akku von dem Nissan nicht so wahnsinnig groß ist. Das Problem ist jetzt aber natürlich auch, die Ladesäulen muss es auch geben, an denen ich laden kann. Und ich habe zum Beispiel mal einfach mal geguckt, leih mir nämlich ab und zu so einen Nissan. Wenn ich zum Beispiel nach Freiburg fahren will, habe ich zwar auf dem Weg nach Freiburg eine Säule, aber in Freiburg selbst habe ich dann keine. Das heißt, ich komme erstmal nicht so schnell wieder zurück, weil ich dann wieder langsam laden muss. Da muss man aufpassen, wenn man so ein Auto kauft, ob denn die Ladesäulen um meinen Wohnort herum auch vorhanden sind.
Ja, natürlich. Man muss natürlich gucken, welche Strecken fahre ich regelmäßig. Gibt es dort Ladesäulen für mein Auto? Also du wirst in 2 Wochen kein Problem mehr haben, weil dann wird es dort auch Stademo-Ladesäulen geben an der A5. Ich habe heute Mittag mal geguckt, also der aktuelle Stand. Wir haben in Deutschland 442 Stademo-Lader. Davon haben 275 eine Leistung größer als 43 Kilowatt. CCS sind es im Moment 568 Ladesäulen, davon 406 mit ungefähr 50 Kilowatt Ladeleistung. Und von AC43 haben wir in Deutschland 280 Ladesäulen. Und das ist der Stand von heute Mittag. Wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Das heißt, wenn man jetzt wahrscheinlich, wenn Sie den Podcast hören und dann reinschauen, werden es schon wieder mehr sein. Also da wächst gerade extrem schnell.
Dann gibt es ja noch andere Gleichstrom-Lademöglichkeiten. Wir haben sie ja schon angesprochen, das ist CCS. Das wollten vor allem die deutschen Hersteller. Die hätten auch sagen können, hey, wir steigen auch auf den Chademo-Zug auf. Wollten sie nicht, sondern sie haben gesagt, wir machen CCS. Das heißt, wir nehmen den Typ-2-Stecker und machen da unten dran nochmal ein bisschen was dran und laden dann auch Gleichstrom.
Genau. Der Gedanke hinten dran ist, dass man nur ein Inlet im Fahrzeug hat, also das CCS-Inlet, da passt der Typ-2-Stecker rein, um mit Wechselstrom zu laden, und da passt der CCS-Stecker rein, um mit Gleichstrom zu laden. Man hat extra Pins genommen für das Gleichstromladen, um den Gleich- und Wechselstromweg im Fahrzeug und im Kabel zu trennen. Dass hier irgendwie nichts, also die Hersteller konnten sich die Umschaltung AC-DC-Weg sparen im Fahrzeug, das ist auch sehr aufwendig und teuer. Der CCS-Stecker wurde 2011 im Oktober das erste Mal vorgestellt. Die deutschen Autohersteller, das hast du gerade schon angesprochen, haben sich in Brüssel dafür eingesetzt, dass CCS auch europäischer Standard wird. Und der Vorteil, habe ich ja gerade schon gesagt, gegenüber CHAdeMO, dass er nicht kompatibel mit Typ 1 oder Typ 2 ist, dass ich nur noch ein Inlet im Fahrzeug brauche. Was vielleicht noch interessant ist bei CCS, ist, dass inzwischen immer mehr Hersteller diesem CCS, es gibt einen Verein, der heißt CHAIN e.V., Charging Interface Initiative e.V., die sich zum Ziel gesetzt haben, CCS zu fördern und zu verbreiten. Da gehört neben Audi, BMW, Daimler, Opel, Phoenix Contact, Porsche, Volkswagen, also die üblichen Verdächtigen, gehören auch Tesla Motors, Renault und Volvo dazu.
Oha, aber Tesla hat ja eigene Supercharger, die zwar irgendwie auf Typ 2 fußen, aber doch eigentlich nicht so viel mit Typ 2 zu tun haben.
Ja, Tesla hat das historische Problem gehabt, dass als die ersten Model S auf den Markt kamen, es kein Schnellladesystem gab und gibt ja auch heute noch keins auf dem Markt, das die Leistung angeboten hat, die Tesla brauchte. Also bis zu 135 Kilowatt heute, damals waren es glaube ich bis zu 90 Kilowatt in der ersten Generation. In den USA hat Tesla einen proprietären Stecker, also Stecker, den es nur bei Tesla gibt an den Superchargern. Und in Europa haben sie auf den Typ-2-Stecker auch gesetzt, weil sie natürlich wollen, dass ich, weil der Tesla kann auch mit 3 Phasen Wechselstrom laden und nicht 2 Steckdosen ins Auto einbauen wollten. Und die haben den Typ-2-Stecker dann, wenn er am Supercharger hängt, der leitet dann auch mit Gleichstrom, benutzt er einfach die Pins, die normalerweise für den Wechselstrom sind, also für die Nullleiter und die 3 Phasen für den Gleichstrom. Also 2 für Plus und 2 für Minus.
Das heißt aber, Tesla kann auch ganz normal am Typ 2 laden.
Genau, also ich kann normal an eine Typ 2 Wechselstrom oder 3-Phasen Wechselstrom Ladesäule gehen und kann dort laden mit 11 kW serienmäßig und wenn man ein bisschen Geld hinlegt mit 17,5 Kilowatt.
Gut, ich würde das jetzt gerne mal ein bisschen in Ordnung bringen. Wir haben jetzt über verschiedene Anschlüsse gesprochen. Lass uns die mal einzeln durchgehen. Es gibt CHAdeMO, es gibt CCS, es gibt die Supercharger, es gibt AC43. Lass uns hier mal eins nach dem anderen durchgehen. Wir haben es schon gesagt, CHAdeMO, japanisch. Was kann man noch zu CHAdeMO sagen?
CHAdeMO haben TEPCO, kennt man von Fukushima. Der Betreiber des Atomkraftwerks in Fukushima ist TEPCO. Nissan, Mitsubishi, Fuji, die den Subaru gehört und später auch Toyota entwickelt. Insgesamt gibt es weltweit 13.295 CHAdeMO-Ladestationen und davon steht fast die Hälfte in Japan. Also wir wissen da schon mal, sieht man schon mal, wo der Wind herweht. Der kleinste Teil steht in den USA mit knapp 2.000 in Europa. In Europa werden Schnellladestationen in der Regel auch mit dem CHAdeMO-Stecker ausgerüstet. Die haben dann einfach drei Schläuche, die Station, wie man es von der Tankstelle kennt, mit Super, Diesel und bleifrei. Und wer es geschafft hat, sein Leben lang sein Auto mit dem richtigen Sprit zu betanken, wird auch in der Lage sein, ein Elektroauto zu betanken. Und da kann man nichts falsch machen, weil die Stecker nicht passen. Also man kommt an so eine Schnellladesäule, da hängen drei Schläuche dran. An dem einen Schlauch hängt ein CHAdeMO-Stecker, der ist groß und rund. An dem anderen Schlauch hängt ein Typ-2-Stecker für Schnellladen mit Dreiphasen-Wechselstrom, also für die Renaults. Der ist so klein und oval, halbrund. Und dann hängt noch der CCS-Stecker dran. Der deutsche Schnellladestecker, den zum Beispiel VW und BMW zurzeit verbauen. Auch der neue Ampera E wird einen CCS-Anschluss haben. Welche Ladeleistung der Ampera E zur Verfügung stellt, ist im Moment noch nicht bekannt. Aber wahrscheinlich werden es auch erstmal 50 Kilowatt werden. Der Vorteil ist, dass CHAdeMO und CCS die gleiche Spannung und die gleiche Stromstärke haben. Das Einzige, was sich unterscheidet zwischen den beiden, ist das Protokoll. Also, wie kommuniziert das Fahrzeug mit der Ladesäule und, wie schon jetzt ein paar Mal angesprochen, der Stecker. Das heißt, der teure Teil der Ladesäule, also die Gleichrichtung, die Leistungselektronik, können sowohl der CHAdeMO als auch der CCS-Anschluss nutzen. Und dann ist es wirklich nur noch der Unterschied Kabel, Stecker, Kommunikation. Das heißt, der Aufpreis einer Säule, ob die jetzt einen CCS-Stecker hat und einen CCS- und CHAdeMO-Stecker, ist über die Gesamtinvestitionskosten gesehen verschwindend gering, aber ich kann halt doppelt so viele Fahrzeuge laden. Also 33% aller Elektrofahrzeuge weltweit zurzeit haben einen CHAdeMO-Anschluss. Da kommen nochmal die 15% Teslas dazu, die mit einem Adapter auch an CHAdeMO laden können. CHAdeMO benutzt im Moment Nissan, Mitsubishi und Kia in Europa. Dann die Klone von Citroën und Peugeot, also Peugeot Ion, der Klon vom iMiV, und der Citroën C0, der Klon vom iMiV. Die haben auch CHAdeMO-Schnellladung. Der Hyundai Ioniq, oder Hyundai, wie das heißt, Ioniq. Ja, irgendwie wird das sehr komisch ausgesprochen. Der hat schon einen CCS-Anschluss. Also auch hier sehen wir Bewegungen Richtung CCS, und Kia gehört ja zum Hyundai-Konzern. Also da ist auszugehen, dass die nächste Generation des Kia Soul EVs auch nur noch CCS hat. Nissan gehört ja, wie vielleicht einige wissen, zu Renault, und es gibt halt diese Renault-Nissan-Allianz, und der der wird, weiß noch nicht, wie ausgesprochen wird, der hat ja angekündigt, dass Nissan und Renault sich künftig die Plattform teilen werden für die Elektromobilität, was sie jetzt noch nicht tun. Also Nissan Leaf und Renault Zoe stehen auf komplett verschiedenen Plattformen.
Und haben auch komplett verschiedene Batterien, ne?
Auch komplett verschiedene Batterien, genau. Nissan hat die selbst entwickelt und Renault hat LG Gem. Das heißt, wahrscheinlich, da Renault auch auf CCS geht, die sind auch Mitglied in diesem Charging-Verein, werden wir wahrscheinlich über kurz oder lang auch bei Nissan, und Nissan hat ja Mitsubishi auch übernommen, auch dort CCS sehen, über kurz oder lang in Europa. Auf der anderen Seite werden in Japan VWs und BMW Elektrofahrzeuge natürlich mit einem CHAdeMO-Anschluss verkauft, weil es natürlich in Japan wahrscheinlich nicht eine einzige CCS-Ladesäule gibt. Aber dafür fast 7000 CHAdeMOs. Hm.
Du hast jetzt CCS immer wieder angesprochen. Ist CCS so die Zukunft?
Ich glaube schon, dass CCS die Zukunft ist, allein aufgrund der Menge der Hersteller, die sich die sich CCS angeschlossen haben, aufgrund der legislativen Voraussetzungen, die gesetzt sind. Also CCS ist das Standard-Schnellladesystem für DC in Europa. CHAdeMO auch. Also CHAdeMO gehört auch dazu, ist auch europäisch genormt. Aber es wird alles auf CCS rauslaufen. Die Europäische Union hat CCS als Standard gesetzt. Es gibt in Deutschland eine Ladesäulenverordnung, die CCS massiv fördert. Sehr zum Ärger mancher Elektroautofahrer und Infrastrukturbetreiber, weil es ab bestimmten Ladeleistungen muss auf jeden Fall ein CCS-Stecker mit installiert werden. Und das haben wir ja schon gesagt, Gleichstromladeinfrastruktur ist sehr teuer. Das heißt, wer mal schnell irgendwie einen Ladepunkt errichten möchte mit mehr als 22 Kilowatt Leistung, muss gleich die teure Gleichstromladesäule hinstellen, wenn es öffentlich zugänglich ist. Deswegen sehe ich keinen Zweifel mehr, dass CCS sich am Ende durchsetzen wird. Gegenüber CHAdeMO auf jeden Fall und auch gegen die Dreiphasen-Wechselstrom-Schnellladung, weil die ist halt einfach, da ist bei 43 kW einfach das Ende der Fahnenstange erreicht. Das geht jetzt noch mit einem 22 Kilowattstunden oder mit einem 40 Kilowattstunden Akku, kann man damit noch leben mit den Ladeleistungen. Aber wenn ich dann Akkugrößen habe, über 60 Kilowattstunden, dann habe ich wieder Ladezeiten von 2 Stunden, um die voll zu bekommen. Dann kann man nicht mehr von Schnellladen reden. Also vor allen Dingen, weil ja CCS in die Richtung 350 Kilowatt geht. Es wird nächstes Jahr, wir sollen die ersten 350 Kilowatt Ladestationen gebaut werden, auch wenn es immer noch kein Fahrzeug gibt. Und geplant ist ein Korridor von den Niederlanden über Deutschland nach Österreich, Slowenien. Soll es einen Korridor mit diesen Schnellladestationen mit 350 Kilowatt geben. Und die deutschen Autohersteller haben sich jetzt auch nochmal geeinigt, den Ausbau von CCS in Deutschland nochmal voranzutreiben. Also wir haben ja schon das SLAM-Projekt, was in Metropolen und an Achsen zwischen den Metropolen ausbaut. Wir haben das Projekt von Tank und Rast und dem Bundesverkehrsministerium, was Schnellladestationen an alle Tank- und Raststätten aufbaut. Da geht es jetzt auch gerade richtig voran in Baden-Württemberg zum Beispiel. Also bis Ende des Jahres soll an jeder Raststätte in Baden-Württemberg ein Triple Charger, also einer der CHAdeMO CCS und AC43 kann und ein Dual Charger, der CCS und AC43 kann, stehen und in Betrieb sein.
Wenn CHAdeMO jetzt nicht mehr so die Zukunft ist, ja, es gibt ja von Tesla gibt's ja einen Adapter, das hast du vorhin gesagt. Das heißt, ich kann dann mit einem Tesla und diesem Adapter an einem CHAdeMO Ladestation laden. Für CCS gibt's das nicht. Wird's das in Zukunft geben oder funktioniert das gar nicht?
Theoretisch funktioniert das genauso, weil wie gesagt, die Spannung und die Ströme sind gleich. Es ist nur das Protokoll, also die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule. Der CHAdeMO Adapter übersetzt halt für die Ladesäule, dass sie den Tesla versteht und dass der Tesla die Ladesäule versteht. CCS-Adapter, ja, wäre schön, wäre nicht so einfach von der Bauform wegen der Steckerverriegelung wie bei CHAdeMO. Bei CHAdeMO ist es ein bisschen cleverer gelöst mit der Verriegelung. Ja, vielleicht werden auch irgendwann die Teslas ein CCS-Inlet bekommen.
Rechnest Möglich du damit alles. Oder mit einem Adapter? Glaubst du, das wird kommen? Weil das wird ja, glaube ich, in den Foren gerade heiß diskutiert, ob sowas kommt oder nicht. Glaubst du, dass das irgendwann kommt?
Ich könnte mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das kommt auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Tesla Model 3 hat auf jeden Fall einen CCS-Anschluss. Aber das mache ich nicht. Sonst hört uns keiner mehr und wir kriegen ganz böse Kommentare. Also ich persönlich schätze mal, dass eher der Tesla ein CCS-Inlet bekommt in Europa, als dass die jetzt noch einen Adapter dafür bauen.
Das heißt, die Leute, die jetzt schon mit Tesla unterwegs sind, die gucken dann in die Röhre, was CCS betrifft?
Die Leute, die jetzt mit Tesla unterwegs sind, gucken immer in die Röhre, weil es alle 2 Monate irgendeine neue Hardware für dieses Auto gibt, die man gerade nicht mitbestellt hat. Aber man hat ja noch den CHAdeMO-Adapter und in den meisten CCS-Ladesäulen hängt ja noch ein CHAdeMO-Kabel mit dran und
gut, aber man muss ja bei einem Auto ein bisschen langfristig denken, ja. Also was ist in 5, 6, 7, 8 Jahren? Gibt es dann immer noch die CHAdeMOs oder sind die dann weg? Weiß man ja nicht. Und dann hilft mir auch der Adapter nichts. Und wenn ich dann kein CCS laden kann, dann bin ich tatsächlich auf die Supercharger angewiesen, die es ja immer mehr gibt, keine
so
Frage.
Ein Ärger.
Die es ja immer mehr gibt, keine Frage, aber eben auch nicht überall. Ja, und das kann ja dann zum Problem werden.
Naja, also zum Problem werden würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, der Tesla kann ja immer noch mit drei Phasen Wechselstrom laden.
Das ja, heißt, das dauert dann halt ein bisschen.
Ja, das dauert dann halt. Aber wenn ich jetzt irgendwo bin und einen Termin habe und steck den ein und bin 2 Stunden, dann habe ich wieder 100 Kilometer im Tank oder in der Batterie.
Gut, dann CCS haben wir besprochen. Dann würde ich gerne doch nochmal auf den Supercharger zukommen. Der lädt jetzt im Moment mit 130 kW maximal. Ist da eigentlich mehr geplant für die Zukunft?
Ich schätze mal, dass auch Tesla, also 145 kW waren schon angekündigt. Das hat aber, glaube ich, noch niemand gesehen, dass der Supercharger so viel abgibt. Aber theoretisch können sie es wohl, einige. Ja, auch Tesla wird da mit der Ladeleistung hochgehen, auch wenn die Batterien größer sind. Die sind ja noch ein bisschen am Experimentieren. Was schaffen die Batterien? Wie oft kann man sie belasten? Aber im Moment geht sich alles ganz gut aus. Ja, auch Tesla wird sich da nicht lumpen lassen, wenn CCS mit 350 kW rechnerischer Leistung kommt, werden die da bestimmt nicht hinten anstehen mit ihren Superchargern.
Kommen wir mal mit AC43. Das ist jetzt der Wechselstrom. Da ist, hast du vorhin gesagt, Ende der Fahnenstange erreicht. Mehr wird es wohl nicht geben. Reicht aber bei, sagen wir mal, kleinen Akkus ja völlig aus. Also wenn ich jetzt wieder an die Zoe denke, mit einem 40 kW oder knapp über 40 kW Akku, der ist ja dann innerhalb von 1,5 Stunden oder so, wenn er wirklich komplett vollgeladen wird, voll. Und da, wenn ich längere Strecken fahren möchte, dann lade ich ihn halt eine halbe, dreiviertel Stunde und dann komme ich wieder sehr, sehr weit. Reicht ja auch eigentlich. Da braucht man doch gar keinen Gleichstrom.
Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also das ist natürlich schwer. Das ist auch immer eine Zwickmühle, in der die Hersteller natürlich sitzen. Ne? Die haben auf der anderen Seite die Controller im Nacken, ja, die natürlich möglichst viele Teile aus dem Auto wieder ausbauen, dass die Ingenieure eingebaut haben.
Wobei, ich muss mich ja noch korrigieren, der neue schafft ja auch nur wieder 22 kW statt der 43. Ja, ne?
Also, der in Deutschland erhältlich ist. Ja. Wenn man in der Schweiz, Österreich, Niederlanden oder Frankreich kauft, dann kriegt man noch den mit dem alten Motor, dann geht's noch. Aber ja, also auch dass der neue Motor nur noch 22 kW kann, ist, glaube ich, auch ein sehr deutliches Zeichen, dass sich Renault, kommen wir mal kurz wieder lang, von dieser AC43-Ladung verabschieden wird.
Man munkelt ja auch, dass der mit CCS kommen soll, der Renault.
Ja, CCS ist ja diesem Verein beigetreten, dieser Charging Interface Initiative e.V.
Also Renault ist beigetreten, nicht CCS.
Renault ist beigetreten, genau. Und Renault ist auch Konsortialpartner bei dieser 350 Kilowatt Aktion. Also, ja, es würde mich sehr überraschen, wenn das nächste Renault Elektroauto keinen CCS-Anschluss hat.
Gut, dann können wir uns ja darauf einigen, CCS ist die Zukunft. Das heißt, wenn man sich ein Auto kauft, das CCS kann, so wie jetzt der Opel, der demnächst zwar auf den Markt kommt, aber wahrscheinlich kaum zu kaufen sein wird, weil er einfach nicht in genügenden Stückzahlen gebaut werden wird, vermutlich, dann ist man auf der sicheren Seite. Also man sollte vielleicht darauf achten, dass, wenn man sich jetzt ein Elektroauto kauft, ein bisschen auf CCS achten sollte. Oder ist das schon zu früh? Ich meine, der Renault mit 22 kW ist ja auch okay. Ja,
ja, aber Renault hat da einen groben Schnitzer gemacht, dass sie keine DC-Ladung eingebaut haben. Also große Batterien, das Fahrzeug kann nicht mehr schnell laden. Also ein Schritt vor, zwei zurück. Also ich verstehe es nicht. Es konnte mir auch, ich war ja in Portugal bei der Vorstellung, es konnte mir da auch keiner erklären, außer das ist so teuer. Dann sage ich ja, zahlt doch der Kunde, ist doch egal. Stehen da halt 1000 Euro extra auf der Sonderausstattungsliste für CCS oder was auch immer. Ja, das ist, glaube ich, nicht zu früh zu sagen, dass das CCS sich am Ende durchsetzen wird. Auch jetzt werde ich wahrscheinlich wieder viel Prügel von Chademo-Jüngern bekommen und von Nissan-Fans, die teilweise auch berechtigte Argumente gegen CCS haben.
Gut, dann kommen wir nämlich zu dem Thema Bezahlen des Stromes. Also, das ist ja wirklich ein Riesenproblem. Also erstmal muss ich ja die Ladesäule finden, um zu laden. Und dann stehe ich vor dieser Ladesäule. Ist mir auch schon im Schwarzwald passiert. Da war auch ein Schuko-Stecker. Ich bin quasi über den Schwarzwald gefahren. So, und dann stand ich vor der Ladesäule und da sagte mir die, ja, du kannst mir deine Kreditkarte zahlen, wenn sie NFC-fähig ist. Ich habe meine NFC-fähige Kreditkarte drangehalten, es hat trotzdem nicht geladen. Dann stand ich vor der Ladesäule und konnte nicht laden. Und ich glaube, das passiert das ein oder andere Mal, dass man einfach nicht die richtige Karte hat oder dass man, dass es nicht funktioniert. Also die Abrechnung ist noch ein großes Problem, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, weil wir haben ja EC-Karten, wir haben EC-Kartenleser. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mit der EC-Karte seinen Strom da bezahlen kann.
Ja, es versteht, glaube ich, keiner. Also EC-Karte, als man damit angefangen hat, mit Elektromobilität da rumzuforschen, Mitte der 20, also so im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, waren diese Transaktionsgebühren noch so hoch, dass ich das nie gerechnet. Also da hätte man irgendwie, ja, also das war einfach nicht abbildbar. Also heute kann ich ja mit einer EC-Karte oder Kreditkarte eine Fahrkarte für 1 Euro kaufen. Das scheint sich einiges getan zu haben bei den Transaktionsgebühren. Hat man da viel Fördergelder reingesteckt, dann wollte natürlich auch jedes Stadtwerk und irgendwie hat da sein kleines eigenes Reich aufgezogen. Also in Münster gab es zum Beispiel lange Zeit nur Ladekarten für Kunden der Stadtwerke. Also wenn man nicht Kunde bei den Stadtwerken Münster war, dann konnte man im Elektroauto nicht nach Münster fahren. Und da hat sich aber auch viel getan. Der Zugang, also das Finden ist relativ einfacher. Es gibt Apps für die Mobiltelefone. Es gibt im Internet Verzeichnisse, zum Beispiel Going Electric ist eines der größten und besten Verzeichnisse im deutschsprachigen Raum, wo man auch Routen planen kann und der einen auch sagt, wo man wie lange laden muss. Und beim Roaming hat sich sehr viel getan. Also da an der Ladesäule, an der du gestrandet bist, wärst du jetzt mit dem Plugsurfing-Schlüsselanhänger weitergekommen, weil die nämlich seit dem Monat Mitglied im Roaming vom Plugsurfing. Dann gibt es noch die New Motion heißen die, beziehungsweise jetzt heißen sie noch New Motion ohne Artikel. Auch ein sehr großer Roaming-Anbieter, mit dem ich durch fast ganz Europa fahren kann, solange ich nicht nach Frankreich fahre. Die Franzosen haben das noch nicht so verstanden mit dem Roaming, obwohl jetzt auch Sodatel heißen, die glaube ich, sind jetzt auch bei Plugsurfing mit drin. Das heißt, man mit so einer Grundausstattung an Karten und Verträgen kommt man eigentlich schon relativ gut durchs Bundesgebiet und auch durchs benachbarte europäische Ausland. Also das ist der Plugsurfing-Schlüsselanhänger, den sollte man, das ist Standardausrüstung. Wenn man ein Elektroauto hat, dann muss man den halt haben. Das ist die New Motion-Karte. Und das ist ein Vertrag für die Innogy, ehemals RWE. Den gibt es sehr günstig bei der Bergischen Energie und Wasser. Da kostet er keine Grundgebühr. Man zahlt nur, wenn man lädt. Dafür zahlt man ein bisschen höheren Kilowattstundenpreis. Das heißt, der Zugang ist inzwischen gar nicht mehr so schwer. Was im Moment ein Problem ist, ist, wie der Strom abgerechnet wird. Und da gibt es teilweise ziemlich krude Tarifmodelle.
Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Also das kann teilweise richtig teuer werden zu laden.
Ja, wenn man nicht aufpasst wie ein Opel Ampera-Fahrer, das ist ja ein serieller Hybrid, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Das heißt, die Batterie ist nicht wirklich sehr groß, damit kann man ungefähr 70 Kilometer fahren. Er hat sein Opel über Nacht in Berlin an die Ladesäule gehängt, hat mit einer App von Mercedes den Ladevorgang gestartet und hat am Morgen 60 Euro Stromrechnung für 40 elektrische Kilometer, wenn es denn für so viel gereicht hat. Da hätte er natürlich auch mit dem Taxi fahren können. Also das ist, weil da wird nach Zeit abgerechnet und die Zeit läuft weiter, auch wenn der Ladevorgang beendet ist. Die Argumentation ist, man möchte natürlich verhindern, dass die Fahrzeuge ewig an den Ladestationen geparkt sind. Nun möchte aber natürlich auch keiner, der bei klarem Verstand ist, nachts um 3 sein Auto umparken. Wenn er irgendwie abends am Hotel ankommt, das Auto anstöpselt und morgens halt weiterfahren will. Im Moment ist es auch nicht das Problem, dass Elektroautos Ladesäulen Dauerladen blockieren. Also das ist im Moment noch ein Problem am Rande. Und da gibt es vielleicht auch sinnvollere Methoden mit Parkzeitbeschränkung als mit Zeitabrechnung. Und die Zeitabrechnung ist halt, ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass der Renault Zoe mit 22 kW laden kann, aber ein Golf nur mit 3,7 kW. Das heißt, der Zoe kriegt in einer Stunde 22 Kilowattstunden rein für 5 Euro und der Golf halt nur 3,7 Kilowattstunden für 5 Euro. Und wenn Sie wissen, was dahin der Strom kostet, zwischen 25 und 30 Cent, dann wird die Elektromobilität eigentlich ab Absurdum geführt und die Betreiber dieser Säulen zerstören sich ihr Geschäftsmodell, bevor sie überhaupt eins haben.
Erstmal möchte ich dazu sagen, es hört sich alles trotz alledem, auch wenn es sich verbessert hat, und ich weiß, dass es sich verbessert hat, furchtbar kompliziert an, wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt mit dem Benziner unterwegs ist, der sich überlegt, möchte ich gern mit dem Elektroauto durch die Gegend fahren. Also, die Ladekarte funktioniert fast überall in Europa, aber nicht in Frankreich. Und da muss ich aufpassen, ist das zeitbasiert, der Tarif, oder pro Kilowattstunde? Und du merkst, es ist immer noch viel zu kompliziert, weil wenn ich Benzinfahrer bin, dann fahre ich halt an die Tankstelle, mache den Rüssel rein, tanke und fahre dann halt weiter und dann ist das Thema erledigt. Du hast auch gesagt, ist noch nicht so ein großes Problem, dass die Ladesäulen von anderen Elektrofahrern blockiert werden. Du hast recht, in Deutschland ist es noch nicht so ein großes Problem. In Amerika ist es durchaus, zumindest bei Tesla, so ein großes Problem geworden, dass Tesla entschieden hat, gut, wenn ihr fertig seid mit dem Laden, geben wir euch 5 Minuten, um das Auto wegzuparken. Und dann wird es richtig teuer. Also in Europa sind es, glaube ich, 35 Cent pro Minute. Ja, das ist schon ordentlich. 10 Minuten, 3,50 Euro, da parkt man dann doch ganz schnell um. Wobei man hat es dann, glaube ich, später ein bisschen relativiert, weil man gesagt hat, naja, also wenn die anderen Ladesäulen frei sind, dann sind wir nicht so streng. Ja. Aber auch da tut sich was, auch bei Tesla. Aber nochmal, es ist, finde ich, immer noch viel zu kompliziert. Ich hätte am liebsten meine EC-Karte, die schiebe ich rein und zahle dann pro Kilowattstunde oder pro Zeiteinheit. Das muss dann halt an der Ladesäule stehen. Und dann war es das. Also so stelle ich mir das vor. Ich möchte nicht noch Mitglied werden bei The New Motion oder bei New Motion. Ich möchte nicht Mitglied werden bei Plug Surfing. Ich möchte nicht, ich weiß nicht, wo alles Mitglied sein, nur damit ich an jeder laden kann. Ich möchte einfach meine EC-Karte reinstecken, meine Geheimnummer eintippen und laden.
Das ist auch schon wieder viel zu kompliziert. Das Einfachste wäre ja, du hättest deinen Stromzähler im Auto, meldest den bei deinem Versorger an, steckst dein Auto irgendwo ein, der Stromzähler meldet sich an der Ladesäule und sagt, ich bin die 17 14 53 12 und habe die Vertragsnummer XY, gib mir bitte Strom. Und dann kriege ich am Ende des Monats von meinem Energieversorger, den ich mir dann auch aussuchen kann, eine Rechnung über meinen verladenen Strom. Natürlich nach Kilowattstunden abgerechnet, fair und transparent und nicht nach Zeit.
Ja, weil das Problem ist, dass die halt unterschiedlich schnell laden. Du hast es ja gesagt, der Golf braucht halt deutlich länger, um seinen Saft zu ziehen, als eine Zoe zum Beispiel. Und das ist halt ein Problem, weil der natürlich, der den Golf fährt, dann natürlich viel, viel mehr pro Kilowattstunde zahlen muss als der andere. Nicht besonders fair. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Anbieter, die sagen, naja, aber der blockiert so lange meine Ladesäule und die kostet halt trotzdem Geld, ja, wenn sie da steht. Ist ein schwieriges Problem, das vielleicht in der Zukunft gelöst werden könnte. Wie siehst du denn die Zukunft? Also was glaubst du, wie wird es in 5 oder 6 Jahren sein mit dem Laden? Glaubst du, es wird immer größere Roaming-Partner geben oder kommt man dann doch auf die EC-Karte oder das Modell, was du gerade beschrieben hast? Oder was wird da kommen? Was denkst du?
Ich glaube, die EC-Karte wird nicht kommen, weil bei der EC-Karte hast du ja auch noch das Problem, dass du vorher nicht weißt, wenn du die Karte reinsteckst, wie viel Strom du tanken wirst oder wie lange du dort stehst.
Okay, ja. Weißt du, das ist ein Problem.
Deswegen ist das, was du vorhin angesprochen hast, im Schwarzwald, wenn du da deine NFC-Karte dran hältst, dann kann es sein, dass es dir die Karte sprengt, weil das ist richtig teuer. Das kostet dann irgendwie eine Aktivierungsgebühr und dann einen Stundensatz und dann bist du irgendwie mit 10 Euro die Stunde, die erste Stunde dabei oder so. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht die EC-Karte werden. Also ich denke, es werden größere Roaming-Verbände geben. Jetzt gibt es ja auch bei Renault den ZE-Pass, der sich auf Hubject aufbaut, im großen Roaming-Verband, der viele Infrastrukturanbieter zusammenbringt. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Abrechnung wird der Markt entscheiden. Im Moment gibt es keinen Markt, weil es zu wenige Fahrzeuge gibt und jeder froh ist, wenn er eine Schnellladestation findet und dann kann man den natürlich auch ausnehmen als Betreiber. Ob das jetzt so gut ist und wenn ich dann jemand von der Elektromobilität versuche zu überzeugen und sage, na gut, Schnellladen kostet halt doppelt so viel, wenn du mit dem Diesel fährst. Ob das förderlich ist für ein Geschäftsmodell mit Schnellladesäulen, wage ich jetzt nochmal zu bezweifeln, anstatt man jetzt sagt, ich mache jetzt gute, günstige, attraktive Preise. Riskiere vielleicht auch mal, dass jemand eine ganze Nacht an der Säule steht. Dann baue ich halt eine zweite dazu mit dem Lastmanagement, dann ist das auch kein Problem mehr. Es lässt sich ja technisch lösen. Und dann, wenn ein Markt da ist, wenn halt viele Leute Elektroauto fahren, weil sie wissen, es ist günstig, die Infrastruktur ist zuverlässig, dann kann ich überlegen, ob ich vielleicht nicht doch mal ein bisschen an der Preisschraube drehe.
Gut. Ich habe heute wieder mit meinem Nachbarn diskutiert, der meinte, naja, das mit dem Laden ist ja nicht gut und schön, aber stell dir mal vor, alle würden umsteigen auf Elektroautos. So viel Ladesäulen kann man doch gar nicht bauen. Du hast ja auch gesagt, in Baden-Württemberg werden jetzt 2 Säulen pro Raststätte gebaut. Das reicht im Moment, denke ich, so einigermaßen. Wobei auch da kann es einem schon jetzt passieren, dass sie einfach besetzt sind, wenn ich mit meinem Auto komme. Aber er hat natürlich recht. Also wenn jetzt alle mit Elektroautos durch die Gegend fahren, dann wird das nicht reichen. Warum investiert man da nicht jetzt schon mehr Geld und baut mehr Ladesäulen? Was Geld kostet, nein. Logischerweise.
Nein. Das bringt ja nichts, wenn die jetzt 10 Ladesäulen, 10 Schnellladesäulen hinstellen und nach einem halben Jahr ist die Hälfte davon in Spinnenweben versunken. Und wir wissen ja auch gar nicht, brauchen wir in 5 Jahren noch 50 kW Ladesäulen oder sind wir dann schon bei 150, 200 oder gar 350 kW? Was viele Anbieter machen, was jetzt auch die NBW in Baden-Württemberg gemacht hat, also an vielen Standorten, die ich jetzt schon gesehen habe, die haben ein Trafo hingestellt, also Mittelspannungstrafo extra für diese Ladeinfrastruktur. Das heißt, sie ist aufrüstbar. Das heißt, die Infrastruktur wächst mit. Die Prämisse deines Nachbarns, wenn jetzt alle aufs Elektroauto umsteigen, das hieß ja, dass von heute auf morgen alle ihr Auto elektrifizieren, den Verbrenner wegschmeißen oder sich ein Elektroauto kaufen. Das ist ja nicht so realistisch.
Eher unwahrscheinlich.
Der Markt wächst ja langsam auf und die Infrastruktur muss mitwachsen. Das tut sie ja jetzt auch schon, die wächst ja jetzt schon mit. Beziehungsweise die wächst jetzt erstmal auf, dass wir eine Grundversorgung haben, dass wir sagen können, okay, ich kann jetzt mit einem modernen Elektroauto auch mal von Stuttgart nach München fahren oder von Frankfurt nach Köln, ohne dass ich mir irgendwie Gedanken machen muss. Und wenn man dann sieht, oh wei, da sind lange Schlangen davor, dann kann man aufbauen. Also dann stellt man einfach eine Säule dazu, weil der Mittelspannungstrafo ist da, die Leistung ist vor Ort da und die Säule dann dazu stellen ist das kleinste Problem.
Aber glaubst du, dass die Infrastruktur wirklich so wachsen wird wie die Elektromobilität? Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, man hat es ja beim Model 3 von Tesla gesehen. Da hat ja die Automobilindustrie ja uns jahrelang erzählt, ja, die Leute wollen ja gar kein Elektroauto. Jetzt kam dann Tesla mit einem bezahlbaren Mittelklasse-Auto, so nennen sie es ja. Und plötzlich haben 400.000 Leute gesagt, das bestelle ich mir, beziehungsweise reserviere es mir. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn jetzt solche Autos kommen wie der Opel Ampera, wie eine Zoe, die jetzt 300 Kilometer sicher fahren kann, wie ein Tesla Model 3, das bezahlbar ist und auch um die 300 Kilometer, 320 Kilometer weit fahren kann in der Grundbauform, dass dann wirklich bedeutend mehr Leute ein Elektroauto kaufen, so in 2-3 Jahren, als das im Moment der Fall ist und dann explosionsartig dann ganz, ganz viele Autos auf der Straße sind, also relativ schnell, nicht explosionsartig, aber doch relativ schnell und ich glaube, dann kann es doch relativ schnell eng werden an den Ladesäulen.
Ja, das ist, glaube ich, unbestritten, dass wir dann eine ziemliche Dynamik in den kommenden Jahren erleben werden, was die Verkaufszahlen angeht. Aber auch da muss man überlegen, die fahren ja nicht alle gleichzeitig an die Raststätte zum Laden. Also es wird sicher Zeiten geben, wo man mal öfters an der Ladesäule ansteht, wo das aus dem Takt gerät, der Ausbau der Infrastruktur mit dem Zuwachs der Fahrzeuge. Das kann durchaus passieren, würde ich sogar sagen, wenn es wo passiert, dann in Deutschland.
Sei doch nicht so negativ.
Nein, es ist halt, in Deutschland sind halt viele Ladeinfrastrukturprojekte Förderprojekte. Das heißt, die müssen dann wirklich Geld mitverdienen. Im Ausland sind es auch oft Förderprojekte, aber wir sehen auch ganz oft Firmen, die das als Start-up machen. Das heißt, die müssen Geld verdienen irgendwann. Das heißt, die sind da ein bisschen mehr unter Zugzwang, unter Zugdruck, die Infrastruktur am Laufen zu halten und die Infrastruktur auch so verfügbar zu halten, dass sie schnell ausbaubar ist und dass sie den Bedarf decken kann. Weil das ist für die ja super, weil das die große Investition war quasi den Trafo dahinstellen, die Erdarbeiten machen, den Netzanschluss und dann eine Ladesäule dazustellen. Das ist dann eher, geht dann eher unter in den Kosten. Aber sie kriegen einen viel größeren Durchsatz an den Ladesäulen.
Wobei man ja auch sagen muss, viele Ladesäulen sind ja Stand heute auch kostenlos. Also es gibt manchmal Zusammenarbeiten, zum Beispiel zwischen Banken und Stadtwerken, habe ich schon erlebt, dass die also sich zusammentun und sagen, okay, ihr baut eure Säule bei uns vor unsere Bank und wir bezahlen den Strom, der da verkauft wird sozusagen. Und ich kriege das dann als Elektromobilist, bekomme dann den Strom umsonst. Oder auch in den Raststätten. Im Moment zumindest ist der Strom ja noch kostenlos.
Nicht, ja, ja, ja.
Im Moment.
Sollte er eigentlich, im Moment, ja genau, sollte er eigentlich auch noch eine Weile bleiben. Die MBB verlangt jetzt aber wohl auch ziemlich bald schon Geld dafür. Und ja, Tarifgestaltung ist da auch wieder nicht so schön, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Es wäre natürlich super. Freistrom für alle. Ja, also wir hatten ja gleich letzte Woche schon drüber gesprochen, dann würden hier im Schwabenland wahrscheinlich Elektroautos verkauft werden, dass es keinen Morgen mehr gibt, wenn es heißt, du zahlst nichts zum Laden. Wäre, glaube ich, die sinnvollere Fördermaßnahme. Oder man entwickelt halt geförderte Preismodelle.
Wobei bei Tesla, wenn du dir ja bisher ein Auto bestellt hast oder gekauft hast, war der Strom ja auch bei den Superchargern kostenlos. Tesla ändert das gerade. Das heißt, noch bis zum 31.12. müsste man dann bestellen und das Auto müsste dann auch vor dem 1.4. geliefert werden. Wobei, ich glaube, da kann man dann noch mit Tesla sprechen, wenn man es vom 31.12. bestellt hat. Aber dann ist Schluss mit kostenlos, denn dann haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, 400 kW pro Jahr gibt es dann umsonst. Das war es dann aber auch. Das heißt, auch Tesla muss jetzt langsam anfangen, mit seinen Ladesäulen Geld zu verdienen.
Ja, ich glaube eher Kosten zu decken.
Oder Kosten zu decken, ja.
Kosten zu decken. Ja, es ist natürlich für ein Unternehmen wie Tesla wirtschaftlich nicht dauerhaft darstellbar. Also es sind mal jetzt, glaube ich, 100.000 Teslas auf der Welt oder 150.000 Teslas auf der Welt. Die verbrauchen eine Menge Strom. Und wenn jetzt das Model 3 kommt, muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Hat man ja auch gerade. Also Tesla wird da wahrscheinlich auch nochmal richtig reinhauen müssen in den nächsten Jahren. Das heißt, die Standorte vergrößern, die es bereits gibt, und weitere Standorte hinzufügen. Und dann ist das für so ein Unternehmen, ist es wirtschaftlich einfach nicht mehr darstellbar, den Strom zu verschenken.
Wobei Tesla jetzt vor kurzem auch wieder eine Prognose gemacht hat, wie also 2017 der Ausbau aussehen soll. Das heißt, es soll da Richtung Osten gehen. Wenn man aber so die Prognose, die es 2015 für 2016 gab, anschaut.
Die sah ähnlich aus.
Die sah ähnlich aus. Es hat sich nicht so wirklich viel getan, zumindest in Europa.
Ja, da sind sie echt weit hinter ihren Plänen zurück. Also es hieß ja, Ende 2016 kann man bis Moskau fahren, kann man bis Antalya fahren, man kann bis nach Südspanien fahren, man kann bis nach Portugal fahren, Irland hat dann was. Das sind jetzt alles Orte, die nichts haben Ende 2016. Das ist aber auch nur zum Teil die Schuld von Tesla. Ich glaube, Tesla hat großes Interesse daran, dass diese Standorte endlich kommen. Aber es ist wohl nicht in allen Ländern so einfach, mit Genehmigungen und stabile große Netzanschlüsse zu bekommen. Ich meine, wenn man in Italien Urlaub gemacht hat, da ist das dann mit dem Elektroauto auch nicht so einfach, weil da kommen nur 8 Ampere aus der Steckdose oder 6 Ampere aus der Steckdose. Das haben die sich, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt. Die haben, glaube ich, gedacht, Europa wäre industrialisierter, als es tatsächlich ist an seinen Rändern.
Gut, dann bin ich mal gespannt, ob es Tesla dieses Jahr, also 2017, tatsächlich schafft. Du hast recht, also ich habe auch mal nachgelesen, in China ist es auch ein Problem, da gibt es auch viele Charger, aber du musst da wirklich bei jedem Charger, musst du wieder von vorne anfangen. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt für ganz China und ich mache das mit einer Firma, einer Baufirma, die das macht, und ich mache das mit einer Regierung, sondern ich muss wirklich für jeden Charger wieder von null anfangen, wieder eine Firma suchen, die das macht, wieder mit den Politikern sprechen und wieder, also wirklich, das ist sehr zeitraubend.
Ja, ja, das ist Hardcore-Arbeit und es ist hart auch überrascht, dass Tesla ja in Zentraleuropa so schnell ein so großes Netz bauen können. Also es gab ja, teilweise gab es ja, dass zwischen Anfrage an den Autohof und Eröffnung des Superchargers 4 Wochen lagen. Und das sind halt Zeithorizonte, die ja auch nicht überall funktionieren. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, ne, wie viel Cash hat die Firma gerade auf der Tasche und kann auch diese Investition leisten, oder schiebt man vielleicht die Markteinführung in Südspanien des Fahrzeugs noch ein bisschen raus, oder weil mit den Superchargern kommen ja dann auch Service Center, Stores und so weiter, die weiter erstmal Geld kosten, bevor sie Geld einspielen.
Vielleicht auch mal ein paar gute Nachrichten, was das betrifft. Sachsen-Anhalt möchte jetzt gerne Ladesäulenausbau fördern. Sachsen-Anhalt ist ja so ein ziemlich großes Problem, weil da gibt es fast keine Ladesäulen und auch nur ganz wenige elektrische Autos logischerweise dann auch, weil wenn ich nicht laden kann, dann brauche ich nicht mit Elektroautos kommen. Und E.ON geht auch neue Wege, die haben auch extra eine Einheit aufgebaut, die sich auch nur um Ladeinfrastruktur kümmern wird. Also E.ON auch ein großer Konzern, der sich da jetzt neben der ENBW da engagieren will. Coole Sache.
Ja, ich glaube, irgendjemand hat mal einen Stift und Taschenrechner in die Hand genommen. Also, dass das Thema Elektromobilität kommt, dass es einen bedeutenden Teil unserer Mobilität ausmachen wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir werden da nicht komplett elektrisch fahren, aber es wird einen bedeutenden Teil an Fahrzeugen ersetzen. Und dann hat tatsächlich wohl jemand den Stift und den Taschenrechner in die Hand genommen und hat das mal durchgerechnet, was das für Strommengen bedeutet, die man dem Kunden da an der Schnellladesäule für teures Geld verscherbeln kann und dann gesehen hat, dass man vielleicht damit auch Geld verdienen kann. Dass es natürlich jetzt ein Investment ist, ein sehr hohes Investment, ein sehr risikoreiches Investment, weil der Teufel ist ein Eichhörnchen. Nächstes Jahr wird ein Antrieb erfunden, der läuft mit Wasser und Liebe. Und keiner braucht mehr eine Ladesäule.
Wasser und Liebe.
Ja. Muss man sein Auto den ganzen Tag streichen oder Wasser reinfüllen, dann fährt. Nein, man weiß es nicht, aber im Moment sieht es ja nicht danach aus. Auch der Wasserstoff wird sich nicht durchsetzen. Hm. Jedenfalls nicht in der Breite wie das Elektroauto. Und da geht der Weg hin und das hat man wohl jetzt auch gerade bei E.ON gemerkt. Baden-Württemberg hat gerade über den Haushalt diskutiert die Woche und da geht auch wieder viele Millionen, ich glaube 8 Millionen waren es in die Elektromobilitätsinitiative 3, da wird wahrscheinlich auch wieder viel Geld verforscht werden und in bedrucktes Papier umgewandelt werden, aber es soll auch in den Infrastrukturausbau gehen und da werden wir hoffentlich auch dann hier im ländlichen Raum einiges an Schnellladeinfrastruktur sehen, dass man nicht nur auf den Hauptachsen A5, A8, A81 durchs Land kommt, sondern auch dazwischen.
Als ich dieses Jahr auf der Eruda war, haben wir ja auch viel geladen dort und regelmäßig die Sicherungen rausgeklopft. da habe ich viele gesehen, die so Boxen sich zugelegt haben, um zu laden. Was hat das denn damit auf sich? Wozu brauche ich so eine Ladebox, so eine mobile?
Ja, eine mobile Wallbox nennt sich das oder eine ICCB, eine In-Cable Control Box. Mhm. Das ist so eine Entscheidung, wenn man sich ein Elektroauto kauft, man muss das ja zu Hause laden, in der Garage, in der Einfahrt, in der Tiefgarage, hänge ich mir eine feste Wallbox an die Wand, weil die Elektroautos brauchen nur mal ein Typ 2 oder ein Typ 1 Kabel, weil sie mit der Steckdose kommunizieren müssen. Sie müssen die Steckdose fragen, bist du da? Dann sagt die Steckdose, ja, ich bin da. Dann fragt die Steckdose das Auto, bist du da? Und so, dass das alles sicher ist, dass der Strom erst zugeschaltet ist, wenn die Verbindung auch tatsächlich geschlossen ist und die Stecker verriegelt sind auf beiden Seiten. Und das ist das, was die Wallbox macht daheim in der Garage. Und dann kann ich mir entweder eine feste an die Wand hängen mit einem festen Kabel, das heißt, ich komme an, nehme das Kabel von der Wand und stecke es in mein Auto rein. Oder ich kann mir einfach eine mobile Wallbox kaufen. Der Vorteil ist natürlich, dass eine mobile Wallbox, wie der Name schon sagt, sie einfach im Urlaub in den Kofferraum schmeißen kann und mitnehmen kann. Das heißt, ich habe in meiner Garage nur noch einen Drehstromanschluss. Das sind diese roten Kraftstromsteckdosen, die man aus Werkstätten kennt. Und da kann man die dann anschließen. Die macht dann die Kommunikation mit dem Fahrzeug und hat am anderen Ende einen Typ 2 oder einen Typ 1 Stecker, je nach Fahrzeug. Also da hat man eine rote Kraftstromsteckdose, ein schweres Wort, an der Wand hängen in der Garage oder in der Einfahrt. Dort schließt man dann diese mobile Wallbox an. Da gibt es verschiedene Anbieter aus Österreich, zum Beispiel den Energy Kick oder aus der Schweiz den Juice Booster oder die Chromebox.
Und die Chromebox habe ich gesehen, die soll sehr, sehr teuer sein.
Die ist sehr, sehr teuer, dafür ist es sehr, sehr edle Schweizer Technik. Die tickt wie ein Uhrwerk. Das ist quasi die Rolex unter den mobilen Wallboxen. Aber verdammt unhandlich, da ist der Energy Kick schon besser, weil das ist einfach nur noch ein kleines Kästchen im Kabel. Der Vorteil ist, man kann es ins Auto legen, nimmt es mit in den Urlaub und kann dann am Hotel, am Ferienhaus auch laden.
Wenn ich jetzt mir ein Elektroauto kaufe, welche Kabel brauche ich da? Also was empfiehlst du, welche Kabel man da mitnehmen soll? Typ 2 oder CHAdeMO Adapter oder mobile Wallbox oder was nehme ich denn jetzt mit?
Was nimmst Hilfe. Du? Ich packe mein Elektroauto. Ich packe mein Elektroauto und packe ein Typ-2-Kabel ein, weil das brauche ich unbedingt, weil die öffentlichen Ladeinfrastruktur ist nur Typ 2. Wenn ich ein asiatisches Auto habe, das ein Typ 1 Inlet hat, dann brauche ich natürlich ein Typ 2, Typ 1 Kabel und bei anderen Auto ein Typ 2, Typ 2 Kabel, also das an beiden Seiten ein Typ 2 Stecker hat. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich packe mein Elektroauto und packe meine mobile Wallbox ein, weil ich auch am Hotel, am Ferienhaus mit dem Adapter an der Steckdose in der Küche laden will, damit ich meine Ausflüge tagsüber machen kann. Deswegen empfehle ich eigentlich auch jedem, der ein Elektroauto kauft und daheim eine Wallbox installieren will, nimm eine mobile, die kannst du auch fest daheim installieren, machst eine Halterung dran, du hast das Kabel an der Wand hängt, du fährst in die Garage, nimmst das Kabel von der Wand und steckst es ins Auto. Also das Laden eines Elektroautos dauert in der Regel 10 Sekunden. Muss ja nicht nebendran stehen. Was muss ich noch mitnehmen? Shademo-Kabel muss ich nicht mitnehmen. Ich muss auch kein CCS-Kabel mitnehmen, weil die Kabel hängen immer an der Ladesäule dran. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Wenn sie nicht dranhängen, war ein Kupferdieb da. Das ist ärgerlich. Habe ich jetzt aber noch nicht gehört, dass sie Ladesäulen angreifen. Die Hassan wissen die wohl noch nicht, dass da sehr viel Kupfer drin ist.
Dann verraten wir es ihnen auch, bitteschön
nicht. Nee, genau. Da möchte jetzt niemand auf Ideen bringen. Supercharger-Kabel muss ich auch keins mitnehmen. Das ist auch fest montiert. Wenn ich einen Tesla habe, je nachdem, wo ich hinfahre, schmeiße ich vielleicht noch einen Shademo-Adapter in den Kofferraum oder in den Frunk. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Norden von Schottland abfahre, da gibt es halt keine Supercharger, aber sehr viel Shademo. Oder wenn ich am Ziel mit Shademo Destination chargen kann oder irgendwo unterwegs mal eine Raststätte rausfahre. Also Fehler ist der Shademo-Adapter im Tesla sicher nicht. Das war's eigentlich, ja. Ja, also die mobile Wallbox hat halt die Adapter. Also normalerweise haben die so ein CE230 heißt der Stecker. Der ist halt für 3x32 Ampere ist dann normalerweise dran. Und dann gibt es halt einen Adapter auf 3x16 Ampere auf Camping, damit man am Campingplatz laden kann. Das sind diese blauen Stecker und dann halt auf Schuko. Das ist die normale Haushaltssteckdose.
So, und dann sollten wir vielleicht am Schluss noch auf eins hinweisen. Ladesäulen gibt es ja überall und es gibt aber auch Stellen, wo man relativ sicher eine Ladesäule finden kann, die außerdem noch umsonst ist. Da gibt es zum Beispiel Einkaufsgeschäfte, Lebensmittelhändler. Aldi macht das, Lidl fängt glaube ich auch damit an und ja. Der große Möbelkonzern Ikea baut auch immer mehr Ladesäulen, die dann auch umsonst sind, auf, um eben Kundenbindung herzustellen und uns dabei zu unterstützen, das Auto wieder voll zu bekommen.
Super, super. Ja, das ist natürlich auch ein Kundenmagnet für Einzelhändler. Ne? Ich stelle Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Der Vorteil bei Aldi, Lidl und Ikea ist, dass die sogar Shademo und CCS anbieten. Oft nur mit 20 Kilowatt, aber bei Ikea kriegt man auch mal 2 Stunden rum. Zur Not geht man halt noch mal Köttbullar essen. Oder fährt halt nicht 400 Kilometer zu Ikea, sondern nur 40 Kilometer zum nächsten Ikea. Geht ja auch. Also es geht da, glaube ich, eher auch nicht darum, das Auto irgendwie vollzuladen, sondern irgendwie während dem Einkaufen nochmal 10, 20, 30, 40, 50, 60% ins Auto zu packen. Also bei Aldi ist es zum Beispiel auch auf 1 Stunde begrenztes Laden.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir strahlen das Ganze, wenn man das so sagen kann, wir strahlen das aus. Wir sind ja kein Radiosender, aber wir machen das online als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Am 24. Dezember stellen wir das Ganze online. Aufgezeichnet haben wir ja, wie gesagt, am Donnerstag. Wir wollen nämlich versuchen, immer jeden zweiten Samstag zu veröffentlichen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir wollten immer eine halbe Stunde. Wir sind jetzt ungefähr bei knapp über einer Stunde Laufzeit. Aber ich denke, das Thema ist auch so wichtig, was das Laden betrifft. Wenn Sie noch Fragen haben dazu, dann kommentieren Sie einfach und wir versuchen dann in der nächsten Folge darauf zu antworten. Aber ich glaube, wir haben das relativ umfassend gemacht. Also meine Fragen wurden zumindest beantwortet. Ich weiß jetzt Bescheid. Und ja.
Wir schreiben einfach noch ein paar Links unten in die
Shownotes.
In die Kommentare unten drunter. Ja, also ja. Wo man Ladestationen finden kann, welche Ladekarten man braucht. Und dann kann es eigentlich losgehen, ab zum Händler zwischen den Jahren, da hat man ja Zeit, kann man ein schönes Elektroauto kaufen, Ladekarten bestellen und
genau. Und dann noch zu Silvester dann
fleißig unseren Podcast weiterhören.
Und, genau. Bitte unterstützen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und dann hören wir uns, Jana, in 2 Wochen wieder. Wie feierst du Weihnachten heute? Wir sind jetzt am 24. Dezember. Heute.
Ja, genau. Ich sitze wahrscheinlich gerade am Essenstisch bei meiner Mutter und mache ein bisschen Familie und mit Freunden und dann wahrscheinlich mal nichts machen.
Ja, das ist auch
mal schön. Ich muss noch zwei Artikel zwischen den Jahren schreiben, da Auftragsarbeiten.
Okay.
Da kommt noch ein bisschen Arbeit zu mir.
Gut, dann wünsche ich dir schöne Weihnachten, auch den Hörern natürlich, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, Jana.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.